Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Oliver Neumann, Mitgründer und Managing Director von Cargo One. Das ist ein innovatives, junges Startup aus Berlin, das angetreten ist, um das Luftfrachtgeschäft zu digitalisieren. Über die Cargo One-Plattform können Speditionen die Spotraten von Luftfrachtkapazitäten der teilnehmenden Airlines in Echtzeit abrufen und buchen. Das ist eine Entwicklung, die von vielen Marktteilnehmern als überfällig beschrieben wird und deshalb hat Cargo One inzwischen das Interesse vieler finanzkräftiger Investoren geweckt. Unter anderem ist die Lufthansa Cargo Investor bei Cargo One. Das Unternehmen ist offiziell ansässig in Berlin, bezeichnet sich selber aber als Remote Only, braucht daher nicht einmal ein physisches Büro. Aber über all das und mehr spreche ich jetzt mit Oliver Neumann. Viel Spaß! Hallo Oliver, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen, vielen Dank für die liebe Einladung.
Sehr gerne. Oliver, du bist Mitgründer und Managing Director von Cargo One, ein sehr spannendes und junges Startup aus Berlin, das angetreten ist, um das Luftfrachtgeschäft zu digitalisieren. Wie ihr genau das macht, darüber reden wir heute im Detail, aber vorweg vielleicht ein paar Worte zu deinem Hintergrund, denn du passt, glaube ich, so ziemlich genau an so ein Schema, was ich langsam erkenne hier. Und zwar das, dass es eine ganze Reihe von erfolgreichen Logistik-Startup-Gründern in Deutschland gibt. Zum Beispiel das Team um Sender, David Nothacker, den wir schon im Podcast hatten, die ursprünglich nicht aus der Logistik kommen. Das ist bei dir auch so, richtig? Erzähl uns doch mal ein bisschen, so wie du überhaupt in dieses Business gekommen bist.
Ja, in der Tat. Also wir kommen tatsächlich alle nicht aus der Logistik im Gründerteam, sondern wir kommen eigentlich alle aus der Internet-Startup-Welt, haben davor Internetunternehmen aufgebaut. Moritz und ich, wir kennen uns schon seit über 10 Jahren. Wir haben uns während der Studienzeit kennengelernt und haben anschließend quasi dieselbe Vita, haargenau dieselbe, und haben sind dann 2014 gemeinsam nach Berlin gegangen und haben dort den Fintech OpsiPay mitgründen können und haben dort Mike kennengelernt, der aktuell auch unser Co-Founder und CTO ist. Und haben uns sehr intensiv in dem Bereich Fintech beschäftigt, haben dann OpsiPay im Jahr 2017 gemeinsam verlassen. Zwar unser Mitgründer führen das Unternehmen weiter, es existiert heute auch noch, hat 60 Mitarbeiter. Und bei OpsiPay war die Commerzbank einer unserer Investoren oder ist die Commerzbank einer der Investoren. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit der Commerzbank aufgebaut und die Commerzbank sagte dann zu uns, hey Jungs, schaut euch das Thema doch mal in der Logistik an, Dokumentenakkreditive. Das war damals quasi unser Initialstart. Und wir hatten schon tatsächlich viele Touchpoints mit Logistik, weil wir über gemeinsame Freunde eben David von Sender gut kannten und Michi von damals Freight Hub, jetzt Forto. Und das hat unser Interesse geweckt, sodass wir dann quasi in die explorative Phase gegangen sind und erstmal nach ganz vielen Kontakten gebeten haben und viel Zeit auf der Autobahn verbracht haben.
Sehr cool.
Sehr, sehr viele Spediteure und besuchen durften, eben erst für das Thema Dokumentenakkreditiv, was wir relativ zügig verworfen haben, bis wir dann tatsächlich in Frankfurt bei einem familiengeführten Spediteur waren. Wir saßen mit dem Sohn des Gründers zusammen und der zeigte uns die Luftfrachtbuchung. und schickte BCC-E-Mails an Airlines und nahm das Telefon in die Hand, um bei der Lufthansa anzurufen, um zu fragen, wie man denn bucht. Und das war für uns.
Und das war 2017, ne? 2017. Wir reden nicht von 1997, sondern 2017. Okay.
Das ist genau der Punkt. Das war 2017. Das war im Frühjahr 2017. Und das war tatsächlich der Prozess, wo wir so dachten, hey, also das muss ein Prozess sein, den nur dieser eine Spediteur macht. Wir liefen da raus und sagten, hey, wir suchen mal eine Intro zu DHL und Kühn und Nagel und den Großen. Und als wir dann nach ein paar Wochen tatsächlich verstanden, dass es bei denen auch so läuft, wussten wir, dass das das Unternehmen ist, das wir bauen wollten, weil wir einfach gemerkt haben, wie zeitintensiv und wie komplex eine verhältnismäßig einfache Luftfrachtbuchung ist. Sodass wir dann das Unternehmen gegründet haben und tatsächlich nicht direkt anfingen, das Produkt zu bauen, sondern weiter tatsächlich Monate damit verbrachten, Zeit bei Spediteuren zu verbringen. Und wir waren sehr positiv überrascht, wie sehr uns die Industrie auch dort willkommen geheißen hat. Also wie sehr wir auf sehr nette Menschen gestoßen sind, die mit uns sehr viel Zeit verbracht haben, um uns zu erklären, wie die Industrie funktioniert, wie sie arbeiten, Und daraus entstand dann 2018 Cargo One, als wir dann im Sommer 2018 das Produkt gelauncht haben.
Ja, auch interessant, ne? Dass sie so bereitwillig die Türen da öffnen. Wie kamt ihr da an? So zwei, drei Mannequin, die schon mal ein Startup gegründet haben, aber keine Ahnung von Logistik haben, so als Praktikanten da aufgeschlagen sozusagen, oder? Wie sah das da aus?
Ja, genau, ehrlich gesagt. Ja. Also es ist witzig, weil wir hatten bei einem Spediteur tatsächlich die E-Mail-Adresse praktikant@. Das war auch die Idee tatsächlich. Und ich glaube, was wir gemerkt haben, ist, dass es einen gewissen Generationswechsel gibt. Du hast heutzutage tatsächlich viele Menschen, junge Frauen und Männer in den Unternehmen, die haben ihre iPhones auf dem Tisch liegen, nutzen aber eben noch Prozesse, die quasi per E-Mail und Telefon ablaufen. Und die sind sehr motiviert, eben diese Dinge auch zu ändern und ihre eigene Industrie da nach vorne zu treiben. Und ich glaube, was wir gemerkt haben, ist, dass heutzutage natürlich Startup kein Fremdbegriff mehr ist. Viele Leute kennen das durch Höhle der Löwen und freuen sich, da auch mal einen Touchpoint zu haben. Und ich glaube, wenn man da den nötigen Respekt und die nötige Empathie mitbringt, dann kann das sehr, sehr eine sehr, sehr starke Partnerschaft.
Vor allem auch so interessant, wie ihr da am Anfang so rumgestochert habt im Prinzip, ne? Mit einer Idee kommen und die schnell verwerfen, wenn ihr seht, die funktioniert gar nicht, aber dann was Neues entdecken und da dann gleich die Chance beim Shop verpacken sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht unüblich. Ich meine, David hatte das ja auch erzählt in seinem Podcast, dass er durch diese Phase gelaufen ist, erst mit einer anderen Idee, bis er dann eben quasi auf diese sehr mächtige Idee von Sender gestoßen ist, die das Unternehmen jetzt groß macht.
Ja, dann beschreiben wir uns doch noch mal ein bisschen im Detail, wie dieses alte, Anführungszeichen, altmodische, antiquierte System ausgesehen hat, Status 2017, bevor ihr losgestartet seid. Und wahrscheinlich noch jetzt in den vielen Fällen. Aber wie sah das genau aus? Was sind die verschiedenen Player und wie wird Luftfracht abgewickelt?
Gut, also da gibt es natürlich unterschiedliche Wege. Den Weg, mit dem wir uns beschäftigen, ist tatsächlich der Ad-Hoc-Markt. Bedeutet, in dem eine Anfrage an die Airline gestellt werden muss. Und wie es dort funktioniert hat und auch noch in vielen Ländern der Welt heutzutage funktioniert, ist tatsächlich, dass sich, sagen wir mal, Siemens bei 1, 2, 3 Speditionen meldet und dort eine Anfrage stellt. Diese Spedition dann eben sich überlegt, okay, wie kann ich diese Anfrage bearbeiten? Da gibt es dann Mitarbeiter, die eben dafür zuständig sind, dieses Offer zu erstellen. Und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin würde dann entweder eine E-Mail schreiben und würde dann sales@lufthansa-cargo in BCC setzen und sales@etihad-cargo in BCC setzen und einfach schreiben, hi zusammen, 6 Packstücke, 5 Tonnen, an dem Datum muss es fliegen, wer hat Platz, wer hat Angebot. Ja. Es geht dann zur Airline und bei der Airline sitzt dann auch ein Mitarbeiter. Der Mitarbeiter macht dann die E-Mail auf, schaut sich an, was für Kapazitäten da sind. Und normalerweise sind die Airlines, die am schnellsten zurückkommen, die keine Kapazitäten haben, weil die einfach zurückschreiben können, sind voll. Und die anderen brauchen eben dann eine gewisse Zeit, um mit einem Angebot zurückzukommen. Der Spediteur wartet dann, bis alle E-Mails zurückgekommen sind, um eine Übersicht des Marktes zu haben, sucht sich dann ein Angebot aus und klärt das mit dem Shipper ab, mit dem Versender ab, ob das richtige Angebot sei, wartet dann auch auf Rückmeldungen wieder. Und wenn die Rückmeldung kommt, versucht der Spediteur, das dann bei der Airline zu buchen. Das erstaunliche Thema dabei ist, dass die Angebote heutzutage einen Asterisk haben, also einen Sternchen haben. Und das heißt, Price Validity is only guaranteed for available capacity.
Okay.
Was im Endeffekt bedeutet, wenn bis dahin die Kapazität sich verändert hat oder die Preise sich verändert haben, kannst du eine neue Anfrage machen.
Ja, okay.
Was das ganze System natürlich ab absurdum führt, weil plötzlich dreht man sich da im Kreis. Das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten, sowohl auf Spediteursseite als auch auf anderen Seiten.
Aber wenn dieser Prozess so schmerzhaft und so hartnäckig und so schmerzhaft ist, warum hat er sich so hartnäckig so lange gehalten? Was ist da deine beste Theorie?
Ja, ich glaube, Theorie ist die richtige Frage. Ich glaube, es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Also Nummer eins, B2B-Logistik mag nicht unbedingt das erste Ziel von Innovation gewesen sein, bis vor einigen Jahren. Ich glaube, das Thema B2B-Marktplätze, B2B-Software ist tatsächlich ein relativ frisches Thema, das wir in der Technologiewelt sehen. Und das hatte damit zu tun, dass man erst ein bisschen erwachsener werden musste mit den anderen Technologien, um sich tatsächlich an die Komplexität ranzutrauen. Mhm. Denn Luftfracht und Logistik ist komplex. Man hat viele Player, die eigene Prozesse haben, und es ist jetzt nicht einfach husch husch schnell eine Lösung gebaut und dann schaut man mal, was funktioniert. Des Weiteren ist es, denke ich, so, dass Cargo auf der Airline-Seite nicht unbedingt der Teil des Businesses war, in den viel investiert wurde in der Vergangenheit. Also bei der Lufthansa muss man sich vorstellen, ist die Passage 10-mal so groß ungefähr, oder war sie pre-Covid, 10-mal so groß wie das Cargo-Geschäft. Die Investitionen aber in digitale Infrastruktur ist nicht unbedingt proportional kleiner. Mhm. Bedeutet, wenn man diese Return on Investment Kalkulation dort macht, ist es nicht unbedingt so, dass diese Unternehmen lange incentiviert waren, diese Teilbereiche ihres Unternehmens zu priorisieren. Mhm. Auch weil der Druck des Kunden nicht unbedingt da war. Das hat sich jetzt alles Gott sei Dank verändert, und es war ein sehr, sehr günstiger Zeitpunkt, in dem wir da auch in den Markt gekommen sind.
Und dieser Trigger war wahrscheinlich Covid, oder? Du hast es gerade ein bisschen schon beschrieben. Was waren die Auswirkungen? Wie hat das genau die Branche aufgewirbelt? Dann nochmal deine Sicht dazu.
Du, ich glaube, Covid hat natürlich vielschichtige Auswirkungen. Das würde, glaube ich, einen ganzen Podcast füllen. Ich glaube, was wir tatsächlich gemerkt haben, ist, dass die Nutzung von digitalen Tools sich stark verbessert hat. Der Mut kam. Das war auch etwas, wo David, glaube ich, in eurem ersten Podcast gesprochen hat. Der Mut zur Technologie, der Mut zu neuen Lösungen, die auszuprobieren, der ist tatsächlich gestiegen. Auch ein bisschen durch die Anforderungen, die sich verändert haben. Plötzlich waren Leute im Homeoffice, was es quasi noch nie gab. Mhm. Zumindest hat uns davor niemand etwas davon erzählt, in diesen Berufen. Und plötzlich mussten die Leute sich helfen. Und dann wurde Kurzarbeit ein Thema, auch bei vielen Airlines natürlich, weil sich bei denen die Businessmodelle stark verändert haben. Da war dann nicht mehr so viel mit E-Mails hinschicken und anrufen, beziehungsweise die Antwortzeiten haben sich dann da auch deutlich verändert, sodass der Mehrwert, schnell mal einen Preis rauszufinden und schnell mal zu sehen, wer hat Kapazitäten und was kann ich denn buchen, weil sich da nochmal deutlich verändert hat, sodass es tatsächlich für uns so war, dass wir die Industrie in dieser Zeit gut unterstützen konnten und da tatsächlich noch intensivere und bessere Verbindungen mit unseren Kunden aufbauen konnten, weil wir tatsächlich in der Zeit immer für sie da waren und dort ja diese Lücke gefüllt haben.
Das klingt so, als wenn ihr von den Parteien nicht unbedingt als Disruptor wahrgenommen wurde, was ja auch ganz wichtig ist, als jemand, der das Geschäft irgendwie aufmischen will und der irgendwie sich dazwischen zwängen will, sondern eher so als willkommener Hilfesteller sozusagen, oder?
Das ist auch haargenau der Punkt. Also wir nehmen niemandem etwas weg, sondern wir verbessern Prozesse und Workflows. Und auf der Spediteursseite ist die Arbeit hochkomplex und die Buchung ist tatsächlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Wertschöpfung, den die Mitarbeiter bei einer Spedition machen. Allerdings ein Teil, der sehr, sehr viel Zeit kostet, und zwar sehr, sehr viel Zeit, in der man sich im Kreis dreht. Ich denke, dass viele der Mitarbeiter tatsächlich sich gerne dann auf wertschöpfendere Arbeiten konzentrieren können, als zu überlegen, wer hat denn Kapazitäten und was kostet mich das. Mhm. Ich glaube, Gleiches gilt auf der Airline-Seite. Auch die Airline-Seite möchte sich natürlich auf wertschöpfendere Arbeit konzentrieren, als dort auf E-Mails zu antworten, was kostet mich 50 Kilo nach Shanghai.
Und nochmal ein bisschen das Geschäft selber zu verstehen, wird der gesamte Luftfrachtverkehr über Speditionen abgewickelt oder gibt es auch Situationen wie in der Seefracht, wo, wenn ich ganz groß bin, wenn ich in Nestle bin zum Beispiel, kann ich direkt mit den Reedereien verhandeln und kann Speditionen ausschalten? Ist das beim Luftfrachtgeschäft ähnlich oder läuft im Prinzip alles über Speditionen?
Genau, das ist eine sehr gute und eine sehr wichtige Frage. Das ist auch etwas, was wir zu Beginn tatsächlich sehr detailliert lernen mussten. Tatsächlich, das allermeiste läuft über Spedition. Es liegt daran, dass Luftfracht sehr stark reguliert ist. Mhm. In, sagen wir mal, pre-Covid-Zeiten flog die meiste Luftfracht eben in Belly-Kapazitäten, also in Passagierflugzeugen. Wenn du mit einer 747 in die USA geflogen bist, dann waren da ungefähr 20 Tonnen Luftfracht mit dabei. Und natürlich, um Sicherheit zu gewährleisten, müssen die Speditionen, die Luftfracht buchen, eben reguliert sein, damit man genau weiß, was fliegt denn in den Passagiermaschinen. Stellt man sicher, dass die richtige Anzahl an Trockeneis dort tatsächlich angeliefert wird, damit nicht zu viel Trockeneis in der Passagiermaschine zum Beispiel fliegt. Mhm. Dort gibt es sehr, sehr strikte Regularien der IATA und die Spediteure unterliegen denen.
Das heißt, mit anderen Worten, es gibt kein Szenario, wo ihr auf kurz oder lang das Geschäft der Spedition ersetzen könntet mit einer Plattform, egal wie die aussieht.
Ich glaube nicht daran. Ich glaube, da gibt es Player, die das probiert haben in der Vergangenheit. Ich glaube nicht daran, denn wenn man mal Zeit verbringt bei einer Spedition in einem Luftfrachtbereich und mit den Kolleginnen und Kollegen dort arbeitet, sieht man einfach, wie hoch die Komplexität ist, wie gut ausgebildet diese Menschen auch sind, um ihren Job zu machen. Und diese Komplexität ist keine, die gleich bleibt. Länder verändern ihre Regulierungen konstant, es werden neue Produkte geflogen, plötzlich gibt es deutlich mehr Batterien. Welche Lithium-Ionen-Klasse ist das denn? Das ist alles Wissen, das die Mitarbeiter haben und das die Mitarbeiter einsetzen müssen, um einen erfolgreichen Transport durchzuführen. Mhm. Und ich glaube, wir werden das oft gefragt. Ich mag immer so das Beispiel, ja, es gibt vielleicht einen Anwalt, der alles machen kann, aber wenn man es wahrscheinlich richtig haben will, geht man zu einem Steuerrechtler oder zu einem Patentanwalt. Weil dort gibt es eben spezifische Expertise und das sind Felder an sich. Und so bilden das die Speditionen ja auch ab. Wenn man da reinläuft, dann hat man den Seefahrtteil und den Luftfahrtteil. Und das sind natürlich Kollegen, die sich austauschen, aber die haben alle an sich sehr spezifische Aufgaben und sehr spezifische Expertise.
Ja, lass mal ein paar Schritte zurückgehen, nachdem ihr da eure Praktika veranstaltet habt, sozusagen bei den Speditionen und da auf die Idee kamt. Wie ging es dann weiter? Wie sah euer erstes Produkt aus, euer erstes Minimal Viable Product sozusagen? Und wie konntet ihr vor allem auch Investoren überzeugen, da zu investieren?
Absolut. Tatsächlich haben wir das Unternehmen sehr lange selber finanziert und versucht, so klein wie möglich zu halten, eben genau mit dem Gedanken, was ist das MVP und haben wir hier tatsächlich eine Idee, die funktioniert. Und wir haben uns sehr, sehr intensiv mit unseren Kunden auseinandergesetzt. Das ist auch ein roter Faden, der sich bis heute durch unser Unternehmen führt. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Kunden, sowohl auf Speditionsseite als auch auf Airline-Seite zusammen und haben quasi ein Produkt entwickelt, was man Co-Creation nennen kann. Bedeutet, wir haben erst aufgemalt, was wollen wir machen, wie soll das funktionieren und sind dann jedes Mal zu unseren Kunden getingelt und meinen so, hey, würdet ihr das nutzen? Ist das, wie ihr das vorstellt? Was sind die Daten, die wir euch anzeigen müssen? Was ist euch am wichtigsten? Und so haben wir iterativ tatsächlich erstmal ohne eine Line of Code zu schreiben, das Produkt entwickelt. Und als wir dann relativ sicher waren, dass die ersten Kunden es nutzen werden wollen, haben wir uns dann mit einem kleinen Team tatsächlich dann zu 5 oder 6 zusammengesetzt und das erste MVP gebaut und das im August 2018 an die ersten Kunden gegeben und geschaut, was passiert. Hatten dann die ersten Buchungen und dann plötzlich mehrere Buchungen am Tag und hatten dann gemerkt, okay, wir haben hier etwas, was selbst mit einer Airline nur, das muss man sich vorstellen, gut funktioniert. Also das MVP war, das musst du dir vorstellen, als würdest du heute zu Kayak oder Skyscanner gehen und siehst nur eine Airline.
Okay, ja. Und dann, aber irgendwann war da der Punkt gekommen, wo ihr sagtet, okay, hier haben wir was, das funktioniert, das lässt sich in der Praxis so auch implementieren. Und dann seid ihr an Investoren reingegangen oder sind die auf euch zugekommen oder wie hat das funktioniert?
Genau, wir haben dann das Produkt gelauncht. Wir hatten dann, Gott sei Dank, konnten wir die Lufthansa als ersten Kunden gewinnen. Als wir unsere Research, also unsere Nachforschungsphase oder die explorative Phase gemacht haben, hatten wir über den Lufthansa Innovation Hub in Berlin einen Termin bei der Lufthansa bekommen, die uns gezeigt haben, wie das bei sich aussieht. Und Peter Gerber hatte dann die Entscheidung getroffen, zusammen mit seinem Team zu sagen, okay, wir nehmen mal teil und gucken mal, was ihr da macht. Cool. Tatsächlich sehr mutig damals. Ja. Genau, als es dann tatsächlich flog und losging, haben wir uns dann Ende 2018 überlegt, dass wir unsere erste Finanzierungsrunde machen wollten. Und haben die dann gemacht mit Investoren, die wir auch schon gut kannten in Berlin, mit Point Nine Capital, einem sehr, 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 sehr guten Seed-Investor. Die haben zum Beispiel in Delivery Hero investiert, in Zendesk, in Tier, in Elektroroller.
Ja, Pavel Tschutschinski war auch schon im Gast hier im Podcast. Wer da nochmal reinhören will, der hat eine ganze Folge gemacht mit Pavel. Ja, genau.
Genau. Pavel und Louis waren die beiden, die das Investment auch mit uns gemacht haben. Und Creandum, die ganz berühmt quasi die ersten Spotify-Investoren waren aus Stockholm, die auch in Berlin ein sehr, sehr erfolgreiches Büro haben, waren auch dabei. Und die Lufthansa Cargo ist dann auch vom Kunden auch eben als Investor mit dazu gekommen.
Dann beschreib doch mal, wie sich denn die Plattform von dieser ersten MVP-Version so sukzessive weiterentwickelt hat über die letzten 3 Jahre und wie sie heute aussieht, was sie heute kann.
Im Grunde genommen sind die Werte die gleichen geblieben. Uns geht es darum, Spediteuren den Zugang zu Live-Kapazitäten, zu Live-Preisen und Live-Buchungsmöglichkeiten über möglichst viele Airlines zu erlauben. Uns geht es darum, ihnen die Kapazitäten anzuzeigen mit genau denselben Preisen und mit genau denselben Informationen, die sie auch per E-Mail und Telefon bekommen würden. Das ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten hier mit Leuten zusammen, die wissen, wovon sie sprechen. Bedeutet, wir haben natürlich Kunden, die sind 8 Stunden am Tag in unserem Tool und machen etliche Buchungen. Und wir stellen sicher, dass die Qualität des Angebots sehr, sehr hoch ist. Das ist einer der zentralen Punkte, die wir von Anfang an gelebt haben und weiterleben. Wir haben dann zwischenzeitlich weitere Airlines hinzugefügt. Average Cargo ist zum Beispiel dazugekommen. Das ist die zweitgrößte Cargo-Only-Airline der Welt. Etihad ist dazugekommen. All Nippon Airways aus Japan ist dazugekommen. Finnair ist dazugekommen. TAP Portugal ist dazugekommen. Mhm. Also sukzessive hat sich das Angebot eben erhöht, was natürlich die Attraktivität der Plattform deutlich steigert. Dann plötzlich kannst du auf die Plattform gehen und siehst quasi einen sehr guten Überblick des Marktes und kannst dir auch dort unterschiedliche Player anschauen, die Player objektiv vergleichen und dann auch deinen Kunden anbieten und buchen.
Das heißt, da ist wieder der klassische Netzwerkeffekt. Je mehr jeder neue Teilnehmer auf der Plattform erhöht den Mehrwert, den alle anderen Teilnehmer der Plattform haben, höre ich daraus.
Genau. Das ist genau die Idee. Das ist auch etwas, was die Attraktivität der Plattform für alle Beteiligten steigert. Das merken wir in jedem Prozess, in dem wir sind, sei es, wenn wir jetzt neue Spediteure onboarden oder eben neue Airlines gewinnen. Da haben wir uns glücklicherweise in relativ kurzer Zeit etablieren können, als ein Player, der in der Lage ist, eben diese Digitalisierung durchzuführen.
Und Status jetzt momentan, wie viele Airlines habt ihr auf der Plattform und wie viele Spediteure sind da momentan unterwegs?
Wir haben aktuell 9 Airlines auf der Plattform und aktuell von den Spediteuren sind wir über 2000 Stationen. Also die Spediteure in der Luftfahrt organisieren sich über ihre Stationen an den relevanten Flughäfen und davon haben wir aktuell bisschen mehr als 2000 in über 13 Ländern in Europa. Also wir konzentrieren uns auf den Luftfahrtexport und konnten da schon weit über die Grenzen von Deutschland hinauswachsen.
Ja, und wie groß ist allgemein dieser Markt selber? Also wie viele Airlines tummeln sich überhaupt weltweit, so Pi mal Daumen, in dem Markt, die da theoretisch auf der Plattform sein könnten? So der theoretische Markt.
Der theoretische Markt, also theoretisch reden wir über 300 Airlines, die Luftfracht machen weltweit, mit mehr und weniger Relevanz natürlich, die sich auf so einer Plattform tummeln können. Und die Marktgröße an sich, also wenn wir uns die Luftfrachttransaktion, das Luftfrachtvolumen anschauen, dann sind wir etwas mehr als 100 Milliarden US-Dollar weltweit,
ja. Wahnsinn.
Die Luftfracht ausmacht.
Ja, wenn ich so eine durchschnittliche Spedition bin, mit wie vielen Airlines bin ich normalerweise im Kontakt? Ist das so, dass es spezialisiert ist und sich eine Spedition meinetwegen auf eine Handvoll von Airlines konzentriert und im Prinzip da eine E-Mail rausschickt an 10 Speditionen und immer dasselbe Geschäft betreibt? Oder sind die wirklich auch mit 300 verschiedenen Airlines da im Kontakt? Wie darf ich mir das vorstellen? Oder kann man das so pauschal sagen?
Das ist schwer zu sagen. Also es kommt ganz auf das, ich glaube, erstmal kommt es stark darauf an, wo man ist als Spediteur. Ich glaube, wenn man in Frankfurt sitzt zum Beispiel, dann hat natürlich die Lufthansa Relevanz, weil es der National Carrier ist, das ist die meisten Verbindungen in die Welt. Aber Frankfurt ist auch ein großes Drehkreuz für andere Airlines. Das bedeutet, da gibt es eine ganz große Auswahl an unterschiedlichen Verbindungen. Nicht jede Airline verbindet jede Destination. Die Lufthansa fliegt zum Beispiel nicht nach Sydney. Das macht die Etihad zum Beispiel. Fantas. Mhm. Und da muss man ein bisschen schauen, was die Anforderungsprofile der Kunden sind. Wenn du natürlich irgendwo in Nordrussland bist und von da arbeitest als Spediteur, dann sieht natürlich wahrscheinlich deine Anbindung ein bisschen anders aus und demnach Hast du da auch anderen Kontakt mit einer anderen Zahl von Airlines?
Ist es ein realistisches Ziel von euch, wirklich alle 300 von diesen Airlines irgendwann auf der Plattform zu haben und dann so als de facto Standard angesehen wird? Oder ist es gar nicht ein realistisches Ziel, was ihr verfolgt?
Ich glaube, das muss die Ambition sein, absolut. Ob man dann wirklich alle 300 braucht, ob die letzten 20 oder letzten 30 noch Relevanz haben oder ob das dann Semantik ist, dass man noch sagt, okay, man möchte jetzt alle haben, das kann ich nicht sagen. Aber sobald wir in diese Thematik kommen, bin ich ein sehr glücklicher Gründer, wenn wir diese Entscheidung treffen müssen. Aber im Grunde genommen ist es schon die Idee. Also die Idee ist schon, dass wir sicherstellen wollen, dass Spediteure, die Cargo One nutzen, einen möglichst perfekten Überblick des Marktes haben. Absolut. Mhm. Und uns ist es egal, ob die in Frankfurt sitzen oder in Madrid sitzen oder in Montevideo sitzen.
Und was sind so typischerweise so Hindernisse oder Bedenken, die eine Airline haben würde, nicht Teil der Plattform zu werden? Was sind so typische Hindernisse, auf die ihr stößt, wenn ihr mit Airline sprecht?
Ich glaube, das Digitalisierungsthema ist in vielen der Cargo-Organisationen der großen Airlines noch ein verhältnismäßig frisches Thema. Das wird jetzt noch ein paar Jahre dauern, bis das tatsächlich bei jedem angekommen ist, dass es eine klare Priorität ist. Solche Organisationen sind sehr groß, die sind sehr stolz und dieser digitale Transformationsprozess startete bei vielen von den Organisationen vor einem Jahr oder vielleicht vor anderthalb Jahren. Mhm. Und ich denke, was wir da sehen, ist, dass das ein nicht linearer Prozess ist. Bedeutet, das wird sich beschleunigen, ganz sicherlich, einfach aus Wettbewerbsdruck. Wir sehen, dass viele der Spediteure es fordern, von den Airlines digital verfügbar zu sein. Denn es hat sich eine Regel bewiesen in der Luftfahrt, der Spediteur, der schneller ist bei seinem Kunden mit einem Angebot, hat eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, das Angebot zu bekommen und die Fracht zu bekommen. Und wir erhöhen Geschwindigkeit. Mhm. Und daher bildet sich da tatsächlich Kundendruck. Und das ist eigentlich der Beste für Innovation.
Allerdings. Was sind so typische Vorbehalte auf Seiten der Spediteure? Warum die denken, Mensch, das ist nicht das Richtige für uns, da sollten wir nicht dabei sein, da halten wir mal die Füße still? Was sind da so die größten Hindernisse für euch?
Also ich glaube, das sind unterschiedliche. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Typ Mensch man ist und wie sehr man in seinen Mustern liegt und wie sehr man seine Arbeitsabläufe hat. Ich glaube, das ist auch fair. Ich glaube aber auch, dass es natürlich eine Arbeit auf unserer Seite ist, dass wir möglichst viele relevante Airlines dazu bekommen müssen für die Partner. Wobei ich glaube, dass die allermeisten unserer Kunden eben schon jetzt das Tool so sehr schätzen, dass sie eben jeden Tag bei uns sind. Denn allein schon den Vergleich zu haben und einen Preis von einer Airline zu sehen oder die Preise von 9 Airlines zu sehen, ist schon so viel höher als E-Mails und das Telefon zu nutzen, dass da schon ein starker Mehrwert gegeben ist. Ich glaube, ein anderes Thema, was wir bei Spediteuren haben, ist tatsächlich, dass es vor uns schon Tools gab, die Preise angezeigt haben, aber eben nicht Live-Preise. Und dass dort eben noch so ein Gefühl ist, hey, haben die tatsächlich die richtigen Kapazitäten? Haben die tatsächlich die richtigen Preise? Und ist das relevant? Und da müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten und auch gerne die Spediteure an der Hand nehmen und sagen, hey, probiert es doch mal aus und schaut euch das doch mal an und lasst uns doch zusammenarbeiten, dass wir sicherstellen, dass alles genau so ist, wie es haben wollen.
Ja, und wenn du sagst, es gab im Vorfeld in den vergangenen Jahren schon verschiedene Versuche, sowas aufzubauen, aber hat halt nicht funktioniert, weil es keine Echtzeitdaten waren. Was macht ihr denn konkret anders, dass das bei euch möglich ist, was vorher nicht möglich war, bei all den anderen Mitbewerbern, die es vorher schon mal versucht haben?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen unsere Secret Sauce, aber ich glaube so in a nutshell, ich glaube, es ist keine gute Taktik, darauf zu warten, dass sich die großen Airlines selber bewegen. Ich glaube, wir als Technologieunternehmen können große Airlines deutlich besser unterstützen, diesen Schritt in die Digitalisierung zu wagen und dort auch Technologie zu bauen, um eben ja den Weg tatsächlich deutlich kostengünstiger und deutlich einfacher zu gestalten, als dass sie es selber könnten. Und ich glaube, viele der Airlines, die mit uns zusammenarbeiten, haben das Vertrauen gewonnen und die haben es bewiesen mit vielen der Kunden, die wir schon haben, dass wir plötzlich Technologie bauen konnten und die auch erfolgreich betreiben können für sie, die ihnen plötzlich diese Welt des digitalen Vertriebs öffnet.
Und ihr seid direkt angebunden an die individuellen Systeme der Airlines, richtig?
Genau, also das kommt von Airline zu Airline an. Wir gehen da mit einem ganz offenen Ansatz heran und sagen, wenn ihr euch digitalisieren wollt, wir sind der richtige Partner und zeigt uns mal, was ihr habt, was ihr derzeit schon könnt. Und wir kümmern uns um den Rest und stellen sicher, dass ihr die gleiche Qualität liefern könnt wie Airlines, die eventuell schon ein bisschen weiter sind in der Digitalisierung, indem wir dort auch Technologie selber bauen.
Ja, und was ist so, du hast es gerade als Secret Sauce beschrieben, aber was ist im Prinzip die Technologie, die dahinter stellt, sind API-Connections und eine cloud-basierte Plattform und was ist genau, gibt es noch mehr dabei, was wir nicht sehen, was irgendwie das technische Know-how ausmacht, die technische Secret Sauce sozusagen?
Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also ein Flugzeug hat sogenannte Loadability Requirements. Bedeutet, passt ein Frachtstück durch die Tür im Flugzeug. Und jedes Flugzeug hat eine andere Tür. Nicht jede Airline hat aktuell ein System, das haargenau ihren Mitarbeitern im Pricing sagen kann, welches Flugzeug sie auswählen dürfen für dieses Frachtstück.
Aha.
Sondern das macht der Mitarbeiter oft selbst. Der Mitarbeiter weiß, okay, das ist so und so hoch, das ist so und so breit, da kann ich dieses Flugzeug nicht anbieten, da biete ich ein anderes Flugzeug an. Das ist natürlich eine kleine, aber in Realität sehr große Barriere für Digitalisierung, weil wenn man nicht entscheiden kann, auf was auf dem Flieger darf und was nicht, dann kann man natürlich auch kein Angebot ausstellen und keine Preise anzeigen. Und das sind zum Beispiel Elemente, wo wir dann sagen, alles klar, lass uns das doch mal digitalisieren. Wir mappen alle eure Flugzeuge, die Türgrößen und stellen sicher, dass wir eben die Angebote so aussteuern, dass dieses spezifische Frachtstück auch mit auf diesen Flieger passt.
Das heißt, da geht es wieder an dieses Thema Co-Creation. Das heißt, ihr sitzt dann ganz, ganz konkret und aktiv mit den Airlines zusammen, um solche Digitalisierungsprojekte da zu stemmen. Also die sitzen sozusagen bei euch mit am Tisch oder ihr bei euch mit denen am Tisch, um solche Sachen darzustellen, um System abzubilden.
Ha, genau. Also wir haben ein ganzes Team, wir fliegen die immer zur Airline und die sitzen dann da über 10 Wochen und schauen sich die Themen an und bauen natürlich auch persönliche Verbindungen zu den Menschen dort, weil im Endeffekt ist ja Technologie nur ein Tool. Und dann wird gemeinsam überlegt, okay, was ist die beste Lösung für das dargelegte Problem.
Beschreib mal kurz, wie groß ist das Team momentan? Wie viele Leute seid ihr inzwischen?
Wir sind aktuell 55 Leute, aber glücklicherweise wachsen wir gerade sehr stark weiter und finden ganz, ganz tolle neue, wir nennen sie Cargonauts, die mit ins Team kommen.
Ja. Wie soll das Team jetzt noch wachsen, so in den nächsten 2 Jahren? Wie groß seid ihr dann?
Das hängt sicherlich von unserem Erfolg ab. Also ich bin niemand, der sagt, unser Erfolg definiert sich über unseren Headcount notwendigerweise. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Deswegen, wir haben immer oder versucht, relativ klein zu bleiben und eher die richtigen Leute zu finden. Aber die Opportunität, die vor uns liegt, ist natürlich sehr groß. Sodass wir sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren deutlich über die 150 Mitarbeiter wachsen werden, auch weil wir natürlich sehr stark internationalisieren jetzt weiterhin.
Jetzt habt ihr relativ hohe Investitionsrunden eingefahren. Wofür wollt ihr dieses Geld verwenden, was ihr jetzt in den letzten Finanzierungsrunden eingenommen habt?
Sicherlich für das Thema Internationalisierung. Also wir sind aktuell nur in Europa aktiv und machen dort den Export. Gibt es Luftfracht überall auf der Welt. Überall, wo ein Flugzeug hinfliegt, gibt es auch Luftfracht. Und wir wollen auch überall präsent sein. Und ich glaube, Präsenz ist eine Sache, aber mit dem richtigen Produkt präsent sein ist das andere Thema. Und da wollen wir sicherstellen, dass wir unser Produkt an die sicherlich örtlichen Gegebenheiten anpassen und dort eine sehr, sehr gute Lösung anbieten können. Und das erfordert natürlich einerseits Business Development auf der Internationalisierungsseite, aber eben auch Product und Engineering, um das richtige Produkt zu bauen.
Und ihr seid noch relativ klein und der Markt ist sehr, sehr groß. Und wenn er wirklich so lukrativ ist, wie ihr euch das vorstellt, wird es auf kurz oder lang nochmal interessante Wettbewerber geben. Macht ihr euch da schon Gedanken? Gibt es schon Leute, die schon an eurem Thron rütteln sozusagen, die euch das Leben schwer machen wollen und das Business streitig machen wollen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie uns das Business streitig machen. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich würde da dieselbe Argumentation fahren wie David damals mit Uber Freight, was ja eigentlich ein witziger Loop ist. Ich glaube, dass Wettbewerber, die ihre Arbeit nicht schlecht machen, tatsächlich zuträglich sind da sie eben diesen Digitalisierungsgedanken hören. Je mehr Leute in den Luftfahrtspeditionen und in den Airlines hören, dass das ein Thema ist, desto schneller und ich meinte das vorhin, nicht linear wird sich das eben beschleunigen. Und das wird für uns zuträglich sein und wir sind da sehr selbstbewusst, was unsere Produktlösung angeht, denn die basiert auf der Idee, eben eng mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, solange wir das weiterhin tun, werden wir auch immer das richtige Produkt im Markt haben für unsere Kundschaft.
Und wie sieht eigentlich konkret euer Geschäftsmodell aus? Wie verdient ihr das Geld genau? Wer bezahlt wofür?
Das Wichtigste zuerst, Speditionen und zahlen gar nichts. Die nutzen Cargo One kostenfrei als Buchungsplattform. Genauso wie du Kayak und Skyscanner benutzt, nutzen Speditionen uns eben nur im B2B. Und Airlines zahlen uns eine Kommission für das Geschäft, was wir eben vermittelt haben. Das ist auch ein Businessmodell, was wir natürlich aus vielen anderen Industrien kennen. So funktioniert auch das Passagiergeschäft mit Skyscanner und so weiter und so fort. Und genauso sind wir auch aufgestellt.
Also es gibt keine Lizenz, also du musst zum Beispiel keine Lizenzgebühr bezahlen für deine Software-Nutzung oder kein On-Demand pro Nutzer, pro Buchung, nichts dergleichen?
Ganz und gar nicht und das wird auch nicht passieren. Wir glauben daran, dass jede Spedition weltweit Cargo One nutzen kann, wenn sie das möchte. Und das ist unser Ziel. Und um jedem das Erlebnis zu ermöglichen, bleiben wir dort kostenfrei und auch für die komplette Nutzung kostenlos.
Ja, sehr schön. Jetzt geht es ja momentan noch sehr, sehr stark um Preise und um Buchungen. Wenn man das Ganze mal ein bisschen weiterspinnt, in welche Bereiche könnte sich das Ganze noch entwickeln, um das Ganze noch größer zu machen? Oder wollt ihr in dieser Preis- und Buchungsnische bleiben?
Genau, also ich glaube, das ist schon Kern unserer Aufgabe, aber es gibt natürlich da drumherum noch viele Möglichkeiten, das Erlebnis für die Mitarbeiter tatsächlich zu verbessern. Und da haben wir schon einiges gebaut, das nennen wir Workflow-Tools. Bedeutet, wie kooperiert ein Mitarbeiter mit dem Kollegen? Kann ich ihre oder seine Buchungen sehen? Kann ich die stornieren? Kann ich die umbuchen? Sehe ich, was für Anfragen meine Station gestellt hat? Wie arbeite ich zusammen? Und das ist tatsächlich ein zentrales Umdenken. Viele der TMS-Systeme sind aufgebaut wie so SAP, ERP-Systeme, wo man Daten einfügt und dann stehen die da. Aber die sind eben nicht mit dem Gedanken aufgebaut der User Experience. Wie kann ich dort ein möglichst einfaches und schnelles Erlebnis erzeugen für die Mitarbeiter, damit die ihren Job besser machen können? Und da hatten wir schon sehr viel Erfolg, weil wir eben den Mitarbeitern das Leben dort deutlich einfacher machen, auch mit ihren Kollegen zusammenzuarbeiten.
Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie dieser Prozess einfacher gemacht wird. Und das hat so ein bisschen die Tendenz, das klingt dann so ein bisschen sehr transaktionsorientiert. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele zusätzliche Möglichkeiten über die Daten, die generiert werden im Laufe dieser Buchung zum Beispiel. Was sind da eure Gedanken, was man mit diesen Daten, die da angehäuft werden, zukünftig machen kann in Bezug auf Vorhersagen, Prognosen und solche Dinge?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke, das ist natürlich eine der Motivationen, die die Airlines auch haben. Viele der Mitarbeiter in den Cargo-Abteilungen der Airlines kennen die Passage, also das Passagiergeschäft sehr gut. Und dort ist ja digitale Distribution seit Anno Schnee ein Thema, seit 30 Jahren ein Thema. Es läuft ja heute keiner mehr zur Lufthansa ins Citybüro, um einen Flug zu buchen. Die Leute kennen natürlich die Vorteile von sehr strukturierten Daten, die sie eben nutzen können, um bessere Entscheidungen zu treffen. Welcher Flug ist quasi wie angefragt? Warum gewinnen wir den Flug nicht? Wie sieht unser Price Level aus tatsächlich? Was ist tatsächlich realisiert? Wie schnell antworten wir auf Anfragen? All das sind natürlich Themen, die schwerer zu beurteilen sind, wenn E-Mails geschrieben werden oder wenn das Telefon abgenommen wird, also wenn der Hörer abgenommen wird, und deutlich einfacher auszuwerten und auch zu nutzen, wenn das eben über APIs stattfindet, über Schnittstellen und dort strukturierte Daten vorliegen. Auf der Spediteursseite ist es, glaube ich, ähnlich. Da stellt sich auch die Frage, wie kaufen wir ein? Und heutzutage ist es so, dass natürlich der Mitarbeiter sehr stark basierend auf Erfahrungswerten einkauft. Die können auch sehr subjektiv sein.
Ja.
Also es ist nicht unüblich, dass man hört, hey, also in Amsterdam gab es jetzt über 2 Tage Probleme, da buche ich erstmal nicht mehr mit der KLM. Mhm. Ob es die Probleme da immer noch gibt oder in der Woche immer noch gibt, weiß man nicht, aber das Gefühl bleibt. Und ich glaube, viele der Erfahrungswerte sind natürlich gut und wichtig und richtig. Aber auch hier kann man sicherlich die Mitarbeiter stark darin unterstützen in den Kaufentscheidungen, indem man tatsächlich über die Tracking-Daten sagt, okay, auf der Route gab es jetzt wieder Verspätungen, vielleicht möchtest du eine andere buchen oder das ist die Preisentwicklung über die letzten 7 Tage. Wie wird sich das vielleicht weiterentwickeln aus Erfahrungswerten, um hier eben die Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen in den Entscheidungen und eher ihre Erfahrungswerte zu supplementieren mit eben strukturierten Daten, die wir haben.
Gibt es denn die Ambition, dass irgendwann mal alle Daten, die über die Plattform erfasst werden, anonymisiert zur Verfügung stehen und dann von allen Teilnehmern genutzt werden für Datenanalysen und Prognosen zum Beispiel?
Das wird im Endeffekt die Industrie selber entscheiden. Also ich glaube, es ist so, dass wir natürlich, dass es gewisse Daten gibt, die sicherlich zuträglich sind. Aber auch wir als auch alle anderen Teilnehmer unterliegen dem Wettbewerbsrecht und der Competition Compliance. Und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade in der Luftfracht. Und da bewegt man sich in dem Rahmen, der eben erlaubt ist. Und wir müssen da, glaube ich, sehen, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt und welche Daten tatsächlich auch wertvoll sind und welche sogenanntes Infotainment sind. Ich glaube, das haben wir in vielen Industrien gesehen. Wenn das einmal passiert, so ein Digitalisierungsschwung, möchte jeder immer alle möglichen Daten sehen. Aber nachdem dieser Hype-Cycle einmal vorbei ist, dann kristallisiert sich ein bisschen besser raus, was ist denn hier tatsächlich wertvoll und was nutzen wir tatsächlich im Alltag und was ist nettes Entertainment.
Wenn du jetzt nochmal so ein paar Jahre in die Zukunft schaust, wo siehst du Cargo One so in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Eigenes, unabhängiges Unternehmen, immer noch finanziert oder schon an der Börse oder übernommen von einer großen Airline oder übernommen von einer großen Spedition? Was ist das realistische Szenario?
Ja, ich glaube, eine Ambition jedes Gründers ist, das ein eigenständiges Unternehmen zu haben und das so groß wie möglich zu machen. Also uns macht sehr viel Spaß an Cargo One, dass es eben ein sehr internationales Geschäft ist und ein sehr internationales Unternehmen ist und wir auch sehr international schon seit Tag 1 sind. Wir sind ein distributiertes Team, wir sind eine Remote Organization, also unsere Mitarbeiter sitzen im Homeoffice, wie jetzt gerade jeder, aber für Cargo One gibt es noch nicht mal ein Büro.
Wow, okay.
Mhm. Und das wird sich weiterentwickeln und wir werden Mitarbeiter haben überall auf der Welt und wir werden Kunden haben überall auf der Welt. Und ich finde, das ist eine Ambition, die uns tatsächlich sehr stark trägt, sich vorzustellen, dass man eben wie die großen Logistikkonzerne überall auf der Welt Kollegen hat, mit denen zusammenarbeiten kann und dazu beiträgt, dass die Weltwirtschaft ein bisschen flüssiger fließt.
Ja, interessant, dass ihr so ein Remote-Only, das erste wirklich große Tech-Startup, das komplett Remote-Only in der Logistik unterwegs ist, glaube ich. Also gibt es nicht viele andere Beispiele. Bin gespannt, wie es weiterentwickelt.
Ja, absolut. Ich auch. Das ist sicherlich ein Thema für uns, aber wir freuen uns über die Chance und wir optimieren tatsächlich darauf, die besten Mitarbeiter zu finden, egal wo sie sind. Denn wir haben auch gemerkt, dass wir jetzt natürlich auch viele Mitarbeiter gewinnen, die aus der Industrie kommen, und das ist jetzt auch ein wichtiger Schritt für uns, eben Experten zu finden, die gerne an einer neuen Idee arbeiten wollen und ihr Wissen mit einbringen. Aber die haben natürlich Familie in Frankfurt oder in Chicago und haben dort schon Haus gekauft. Und dann ziehen wir die nicht nach Berlin. Das macht nicht viel Sinn. Die sind glücklich da, wo sie sind. Und wir glauben, dass glückliche Mitarbeiter dort auch viel Wert schaffen können. Und wir freuen uns eben jetzt über die vielen Kollegen, die dazukommen aus der Welt der Logistik.
Mega, ja, das eröffnet euren potenziellen Pool von Mitarbeitern weltweit, nicht nur die gerade in Berlin sitzen oder da hinziehen wollen. Das ist auch wieder der Brückenschlag zu David, der dasselbe sagte, ne? Dass anfänglich das Gründerteam nicht logistiknah, aber nach und nach musst du dir halt noch Experten dazu holen, um das Ganze noch weiter zu professionalisieren, dann auch Leute mit reinholen, die wirklich auch die Kundenbeziehungen haben, die das Geschäft aus dem FF kennen. Ne?
Absolut. Also da bin ich absolut überzeugt von. Und da arbeiten wir gerade wirklich mit Vollgas dran, dort die richtigen Leute, die wir jetzt natürlich auch über die Jahre kennengelernt haben, aber auch die Source-Industrie kommen, davon zu überzeugen und zu begeistern, eben zu Cargo One zu kommen und dort Teil dieser Digitalisierung in der Luftfahrt zu werden.
Ja, vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, Zuhörer, Zuhörerinnen, die Feuer gefangen haben und bei euch anheuern wollen. Ich würde es mir wünschen. Auf der Webseite sind sicherlich alle Jobs ausgeschrieben. Können wir nochmal verlinken in den Show Notes.
Ja, oder über LinkedIn, also immer sehr gerne.
Hervorragend. Oliver, vielen Dank für das super tolle Gespräch. Ich habe das Gefühl, dass wir uns irgendwann nochmal widersprechen, wenn es dann nochmal ein bisschen weiterentwickelt ist, das Ganze. Und mal sehen, wo ihr gelandet seid. Würde mich freuen, wenn ihr sehr, sehr erfolgreich werdet.
Vielen, vielen Dank, Boris. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die netten Worte. Es hat Spaß gemacht. Und tolles Format. Und ja, es wäre schön, wenn wir das bald wieder machen würden.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Oliver Neumann von Cargo One. Tolle Folge geworden, finde ich. Bin gespannt, wie sie euch gefallen hat. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.